Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Seid gegrüßt, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Hier meldet sich eure Lesbiancé zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts. Inzwischen liegen wir bei Episode 90. Wahnsinn. 19, Wahnsinn. Ich würde mal gerne wissen, wer alle 90 Folgen bisher gehört hat. Ich glaube, meine Gästin hat gerade ihre Hand gehoben, was ich sehr, sehr cool finde. Ich freue mich sehr. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die sich bei mir via Instagram gemeldet hat. Sie hat mir geschrieben und ihre Geschichte ein wenig geteilt. Und da dachte ich, okay, das muss in den Podcast rein, weil das sehr viele Menschen betreffen wird und beziehungsweise auch sehr viele Menschen auch wie mich berühren wird, denke ich. Und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Quendresa.
Chendresa.
Verdammt. Du hast es mir vorher noch gesagt.
Alles
Chendresa.
Ja.
Chendresa. Es hört sich an wie eine italienische Name.
Na, vom Breitengrad ungefähr ähnlich.
Warte mal. Du kommst aus dem Kosovo, ne?
Richtig.
Ist das der gleiche Breitengrad?
Ist
natürlich, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst.
Ein bisschen mehr Richtung Osten, aber vom Breitengrad her ist es ähnlich.
Krass. Nur mit dem Unterschied, dass man nicht ganz so schnell am Meer ist.
Nee, das stimmt. Also je nachdem, wo man startet, Richtig. Ist man natürlich an der albanischen Küste schneller am Meer, weiter oben Kroatien, Mazedonien.
Albanien ist der neue Shit, ne? Im Pauschalreisenbereich.
Ja. Absolut. So. Ich empfehle es allen Leuten wirklich,
ist es so?
In den nächsten 2 bis 3 Jahren definitiv dort nochmal Kurzurlaub zu machen, weil die bauen gerade im Süden, an den unberührten Stellen des Landes, einen Flughafen.
Oh.
Sprich, es wird definitiv in den nächsten Jahren sehr touristisch werden. Wer jetzt noch, sag ich jetzt mal, versteckte Perlen und schöne Inseln und schöne Strände sehen möchte, der müsste sich bitte in den Süden Albaniens begeben.
Guten Tag, wir sind bei Sonnenklar TV heute übrigens mit meiner Gästin. Schön. Das Ganze kostet sie im Pauschalpaket nur 388,20 €.
5 Sterne.
5 Sterne, natürlich. Also machen Sie es schnell, seien Sie schnell, es sind noch 30 Produkte da. Oh, und 10. Nein, da sind wir, also... Chendresa, ich muss das jetzt mal so aussprechen. Du hast mir geschrieben bei Instagram, du bist 26, bist Busenfreundin.
Bin Busenfreundin.
Kommst aus Köln und hast mir geschrieben, dass du eine Geschichte hast, die du hier gerne teilen möchtest. Mhm. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, voll cool, finde ich sehr wichtig und auch richtig cool von dir, dass du sagst, ey, das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht nur wenige betrifft. Und darüber reden wir heute. Um das Ganze jetzt so ein bisschen chronologisch aufzubauen. Du bist im Kosovo groß geworden, ist das richtig?
Nein, ich bin hier in Deutschland geboren.
Ja.
Meine Familie kommt gebürtig dort unten her. Ich habe auch noch sehr viel Verwandtschaft dort unten. Ich bin, sag ich jetzt mal, in Deutschland hier geboren gehabt, im tiefsten Rheinland-Pfalz tatsächlich. Mhm. Sprich, vom Akzent her hört man mir nicht an, dass ich ausländische Wurzeln habe.
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht.
Null.
Meine Geschwister sind aber allesamt unten im Kosovo geboren.
Ja.
Die sind Anfang der 90er, also meine Familie, meine Eltern sind Anfang.
Man hört aber auch nicht mal, dass du aus dem Rheinland-Pfalz-Gebiet kommst, ne?
Nein.
Nee.
Ich probiere mich sehr hochdeutsch.
Ja, aber es klappt. Es funktioniert. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut, gar kein Problem. Mhm. Meine Familie ist dann hierher gezogen und ich bin dann, 1993 hier im tiefsten Rheinland-Pfalz zur Welt gekommen und hier zur Schule gegangen, Abitur gemacht und ich glaube, im Gegensatz zu meinen Geschwistern durfte ich halt wirklich von der ersten Stunde an der deutschen Kultur beiwohnen und das macht sich natürlich bemerkbar.
Ach krass. Ja, und das, dein kultureller Hintergrund ist aber auch ein Grund dafür, dass es dir eine Zeit lang nicht so gut ging.
Richtig.
Du hast mir geschrieben, dass du dich mit 16 inneres Outing hattest, war das richtig?
Mit 15 war es tatsächlich.
Ja.
Also ich hatte damals, war ich mit meiner Nachbarin sehr gut befreundet und die hatte eine Brieffreundin aus Dortmund zu Gast, also zu Gast, zu Besuch in Sommerferien. Und dann haben wir die kompletten Sommerferien zu dritt, zu viert die ganze Zeit verbracht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich, nachdem ich dann wieder zur Schule gegangen bin, den ganzen Tag in der Schule irgendwie an dieses Mädel gedacht habe und gemerkt habe, so
Und tschüss.
Und irgendwann
verfallen.
Kommt der Punkt, wo du dir denkst, das ist doch irgendwie nicht mehr normal, dass du so oft an Menschen denkst, dass diese Person dich so zum Lachen, zum Strahlen bringt und gar nicht mehr aus dem Kopf rauskriegst.
Nachts komplett, also sofort aufstehen würdest, wenn jemand sagt, ey, da klingelt jemand und du wüsstest, dass sie es ist, sofort.
Absolut, sofort. Ja. Und das hatte ich mit 15 und ab dann war vorbei. Mhm. Ab dann habe ich gemerkt, so, fuck.
Ja,
irgendwas stimmt nicht mit dir. Fuck, gay.
Hast du, Hast du vorher auch was mit Männern gehabt? Vor dem 15. Lebensjahr?
Nein, also ich habe früher immer gedacht, ich wäre in Jungs verliebt, immer so ein bisschen, also Liebesbriefe und hergeschrieben, aber ich hatte noch nie einen Freund vorher. Durfte man bei uns halt auch in der Kultur auch gar nicht. Also sowieso war ich, sag ich mal, was Beziehungen angeht, immer sehr, sehr zurückhaltend und hatte bis dato auch noch nie eine. Und wie gesagt, man denkt halt natürlich erstmal vorher, da ist der ein oder andere Junge in der Schule, den man ganz süß findet.
Aber auch nur süß.
Aber ja, irgendwie auch nur süß.
Also für mehr Gefühl hat es dann nicht gereicht.
Ne? Nein. Ja. Und das ist mir natürlich dann erst im Nachhinein aufgefallen, als ich mit 15 gemerkt habe, wie sich Gefühle wirklich anfühlen.
Krass.
Und,
ja. Und dann warst du in diese Frau oder in dieses Mädel da verliebt. Hast du es ihr gestanden dann irgendwann?
Später, ja.
Ja.
Nachdem sie gefahren ist.
Oh.
Also ich habe ihr quasi…
So im Hinterherrufen, während das Auto immer kleiner wird.
Ich liebe dich! So ungefähr. Also nein, ich habe ihr versteckt in den Rucksack einen Liebesbrief gelegt.
Ach,
und
wie süß.
Irgendwann hat sie den tatsächlich entdeckt gehabt. Ich glaube, lass mich lügen, es waren 6, 7, 8 Seiten.
Also ich dachte 6, 7, 8 Jahre später. Also,
ja, nein.
Also, ja, 7 Seiten. Was hast du darin gesagt?
Den Prozess, den ich selber durchgemacht habe.
Wow.
Ich war froh, dass ich den irgendwie teilen konnte. Ich habe ihr quasi runtergeschrieben, wie es für mich war, sie kennenzulernen und wie ich angefangen habe, einfach immer öfter an sie zu denken. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber, dass sie zumindest an Mädels interessiert ist.
Oh, das macht es ja dann noch spannender in dem Moment, ne?
Ja. Ja, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie komplett was Neues war.
Ja.
Ich wusste, dass meine Nachbarin irgendwie auch so ein bisschen offener ist, also meine beste Freundin damals und war mit dem Thema schon, sag ich jetzt mal, meine komplette Jugend konfrontiert, hab's aber nie auf mich selber projiziert. Hab nie darüber nachgedacht, oh, das könnte dich ja auch betreffen, du könntest ja auch eine Busenfreundin sein.
Weil es so abwegig war.
Genau.
Weil du auch Angst davor hattest, dir diesen Gedanken einzugestehen.
Absolut. Also diesen Gedanken
hatte ich auch.
Allein für einen Menschen, unabhängig von der Kultur, jetzt, die ich ja auch noch mitbringe, war das etwas, was komplett fremd ist.
Ja.
Was nicht normal ist,
was
man von sich wegstößt und gar nicht auf sich projiziert.
Mhm.
Man sagt ja ganz oft dieser Gedanke, solange es eigentlich selbst betrifft, ist es in Ordnung.
Ja.
Sprich, ich habe nie drüber nachgedacht, dass meine Nachbarin, eine beste Freundin, damals irgendwie mal einen Mädelsbesuch hatte hier und da. Aber dann war man
plötzlich selber mittendrin, ne?
Absolut.
Und wann war der Punkt, also klar, in dem Moment, als du dich verliebt hast, hast du drüber nachgedacht, aber wann war der Punkt, als du konkret gesagt hast, okay, ich glaube, ich bin gay?
Das hat, glaube ich, auch echt ein paar Monate gedauert. Also man ringt mit sich, man weiß nicht, mit wem man reden soll erstmal. Natürlich.
Hattest du Leute um dich rum?
Ich hatte nach einer Weile Leute. Okay. Ich habe quasi auch in meinem Schulkreis, Freundeskreis, irgendwann angefangen, mich der einen oder anderen guten Freundin mal zu öffnen. Und die Reaktionen waren eigentlich in Summe relativ positiv. Weil ich habe dann auch mal erzählt, wie das passiert ist, wie es zustande gekommen ist und wie verunsichert ich auch einfach bin.
Ist man, ja.
Und die Reaktionen von meinen Freunden waren wirklich durchweg positiv und es hat es einfacher gemacht.
Die richtigen Freunde.
Es hat es wesentlich einfacher gemacht und dadurch, dass ich ja damals auch schon Fußball gespielt habe, war natürlich das Thema…
Schocker.
Ja. What else? War natürlich das Thema dort an der Stelle auch nochmal, sag ich jetzt mal, mit weniger Konfrontation geprägt.
Und dann kam, also um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu dem Mädel, dann ist sie weggefahren, du hast dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel von ihr gehört und hast dann für dich so angefangen, darüber nachzudenken, dass du auf Frauen stehst. Und wie hast du es deinen Eltern erzählt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Okay, wissen sie es heute eigentlich?
Meine Mutter
ja,
mein Vater nicht.
Ah, okay, schwierig. Okay, und dann, wann war das nächste Mal, dass es wieder so akut war bei dir? Also gab es dann nochmal irgendwann eine Frau?
Das nächste Mal war sehr spannend. Ich habe 1,5 Jahre diesem Mädel hinterher getrauert.
Ja, ich habe auch eine Freundin, die hatte auch sehr lange einer Frau hinterher getrauert. Ich glaube 6 Jahre oder so.
Wow.
Ja, aber 1,5 Jahre ist auch lang.
1,5 Jahre und wir hatten am Anfang ein bisschen sporadisch Kontakt und sie hat gesagt, ja, nee, beruht nicht auf Gegenseitigkeit.
Ist nicht.
Oh,
shit.
Witzigerweise, wir hatten dann nach einem Jahr, nee, gar nicht, nach einem halben Jahr gar keinen Kontakt mehr für ein Jahr. Und dann nach diesen 1,5 Jahren hatten wir doch wieder Kontakt. Und dann hat sich das Ganze irgendwie wieder aufgeflammt, dass wir uns dann doch gesehen haben öfters. Und dann sind wir tatsächlich doch zusammengekommen damals.
Nein, das ist ja schön.
Das war dann meine allererste Freundin dann.
Ach,
doch.
Krass. Ja. Die erste Frau, in die du verliebt warst, hast du auch als erste Freundin dann gehabt.
Richtig.
Mega schön. Wie lange wart ihr zusammen?
Nicht sehr lange, ein Jahr, glaube ich.
Ja, gut. Das ist ja halt immer so am Anfang, ne?
Ja.
Ich habe meine erste Beziehung mit einer Frau ging auch so ein Jahr ungefähr. Mhm. Aber es war schön, es war gut.
Die erste Erfahrung.
Ne? Aber, Frage, war es bei dir ähnlich? Du konntest es nicht öffentlich zeigen.
Richtig.
Also ihr habt das geheim gehalten?
Komplett.
Komplett.
Komplett. Also ich wusste ja, von ihrer Seite aus, dass es sehr offen ist. Ihre Familie wusste alles.
Ja.
Witzigerweise merke ich gerade, dass sich das durch mein Leben zieht. Und meine Familie es einfach gar nicht gewusst hat. Ja. So gar nicht.
Aber sie war doch mit Sicherheit auch mal bei dir zu Hause.
Ja, als normale Freundin.
Ja, das ist, also, jetzt habe ich schon in ein paar Podcasts auch gesagt, ne? Also meine Eltern, das ging denen ja auch so. Ich hatte jeden Tag meine Ex-Freundin da. Jeden Tag. Und dass sie nicht irgendwann mal gesagt haben, Marika, was ist das bitte? Mhm. Nein, die haben es so akzeptiert. Es ist eine sehr gute Freundin. Die sind sehr gut befreundet und verbringen fast jeden Tag beieinander. Also, die wissen sowas.
Eltern wissen das vor allen Dingen, weil ich parallel dazu einen kleinen Zwischenfall in der Schule hatte.
Oh.
Und zwar haben das natürlich in der Schule dann einige mitbekommen, weil man natürlich in einer Phase erreicht, wo man ein bisschen rebellischer ist, vielleicht sich auch sein Kleidungsstil ein bisschen gayischer aussieht, sag ich jetzt einfach mal.
Ja, gut.
Jeder hat diese Phase, glaube ich, wo man einfach merkt, okay, da kommt jetzt gerade eine neue Seite in einem hervor oder die eigentliche Seite an einem. Und,
die andere Uferseite.
Die andere Uferseite. Ja. Und das Dumme war, dass ein Klassenkamerad von mir mich quasi vor der gesamten Mannschaft in der Schule geoutet hat.
Shit, oh, das ist schwierig.
Also vor der kompletten Schule.
Was?
Ja.
Wie denn?
Also ich hatte...
War der auf der Bühne oder was?
Nee, der hat's rumposaunt, der hat weiter erzählt und dann im Sportunterricht mich eigentlich mal so ein bisschen gehänselt, weil ich dann immer mit den Jungs Fußball gespielt habe und...
Was hat er gesagt?
Der hat gesagt so, ja, die Jane, die steht auf Mädels, ne. Also, obwohl man ist ein Teenie-Alter.
Das ist schlimm, das ist für einen die Hölle.
Also ich kriege gar nicht die Wortlaute mehr zusammen, es bleibt ja immer nur das Gefühl zurück und unfassbar beschämt.
Ja?
Unfassbar beschämt.
So geweint?
Ja.
Ich auch.
Voll.
Ich bin weinend aus dem Klassenzimmer raus, als es rauskam.
Nicht in dem Moment, ich habe danach geweint.
Ach so, danach.
Dass wir so erstmal standing waren.
Ja, das konnte ich nicht mehr. Und ich bin nicht der Typ, der viel heult, aber in dem Moment ist alles in alle Dämme gebrochen, weil es einfach so, also es war irgendwie so eine Mischung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, so eine Mischung aus, es ist raus und oh mein Gott, es wird furchtbar werden, weil alle denken, du bist gay.
Ja, richtig. Und auf einmal denkst du dir so, dass jeder dich anguckt.
Ja, halte ich auch.
Du hast das Gefühl, so alle starren nur noch dich an und wow.
Ja, und du bist abnormal, du bist unnormal. Das hatte ich auch. Und darum bin ich auch in diesem Moment bin ich wirklich, also innerlich komplett eskaliert. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Und gerade weil man so einen Background hat wie du und ich, ne, wo es nicht so ganz toleriert ist, ist es dann besonders schlimm, wenn du merkst, okay, jetzt wissen es alle, jetzt sehen alle, dass du auf Frauen stehst. Beziehungsweise man sieht das ja nicht, weil man in dem Moment keine Freundin hatte.
Ja.
Aber jetzt, man macht sich so viel Gedanken darüber, was andere denken könnten.
Richtig. Und vor allen Dingen, man versucht ja herauszufinden, ob die anderen das denken, was man selber denkt. Aber im Endeffekt denkt man ja selber so.
Du bist der größte Kritiker von dir selbst. Ja. Absolut. Ja, man macht sich so viel Gedanken, was andere denken können. Und viele haben einfach überhaupt gar nicht gedacht. Die haben einfach gesagt, mir doch egal. Also im Nachgang habe ich natürlich ein paar Leute befragt. Aus Schulzeiten, aber den war halt Bums. Aber man selbst ist derjenige, der so Stress macht. Und dann hat er dich geoutet vor der kompletten Schule.
Genau, weil ich zu dem Zeitpunkt auch mit einem anderen Mädel befreundet war, die offensichtlich lesbisch aussah, ne? Kurze Haare, so ein bisschen Tomboy-mäßig unterwegs. Und man findet einfach
Anklang bei jemandem. Aus dem Fußballverein von dir?
Über drei Ecken mal wieder.
Natürlich, klar. Man hatte mal was. Zu tun miteinander.
Ja. Und das Problem war, dass uns halt Leute gesehen haben zusammen und dann gedacht haben, wir wären natürlich ein Paar.
Ja.
Nachdem das in der Schule rumposaunt wurde, nachdem sie das so offensichtlich rausgetragen hatte, ich ja gar nicht, ich sah gar nicht, sag ich mal so, Tomboy-mäßig aus, hat's irgendwann tatsächlich mein Vater Wind bekommen.
Oh, was hat der gesagt?
Das werde ich niemals vergessen. Also die Predigt zu Hause, die hat mir, glaube ich, die Angst eingejagt mein ganzes Leben lang, die mich davor gehindert hat, mich zu outen tatsächlich.
Was hat der gesagt?
Der hat, der kam nach Hause irgendwie nach der Arbeit. Ich war auch schon zu Hause nach der Schule. Poltert, schmeißt die Türen durch den Raum gefühlt und schreit die Bude zusammen und hat gemeint, ich habe da was gehört. Was ist denn da dran wahr? Was stimmt mit dir nicht?
Hm.
Stimmt das überhaupt? Komplett meine Mutter zusammengeschrien, mich zusammengeschrien. Und das ging so weit, dass ich richtig, richtig Angst vor ihm hatte und tatsächlich mich nachher als Jugendliche von 17 Jahren vor ihn hingekniet hatte und ihn angefleht habe, aufzuhören zu schreien und nichts zu machen, weil es nicht stimmt. Ich habe es verleugnet. Ich habe gesagt, es stimmt nicht. Alles, was du gehört hast, sind nur Lügen.
Ja. Woher hat er das denn gehört? Von Nachbarn oder was?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also irgendwelche Leute, die auf der Parallelschule waren oder bei mir auf der Schule waren, dann, gerade auch in unserer Kultur spricht sich sowas wie Lauffeuer rum. Okay. Also es ist auch sehr, ich sage jetzt mal so, relativ ländlich gewesen, wo wir aufgewachsen sind. Da kennt doch jeder jeden. Mhm. Und dann war es natürlich klar, hier von irgendwoher kommt's. Ich weiß jetzt auch nicht konkret von wem, aber ich weiß natürlich, wie zu Hause das eskaliert ist.
Mhm. Und dann hast du es verleugnet. Genau. Dann war das auch kein Thema mehr?
Es war, sag ich jetzt mal, eine unausgesprochene Wahrheit. Mhm. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und rückblickend drüber nachdenke, war es etwas, was irgendwie immer im Raum hing, aber absolut verleugnet wurde.
Mhm. Wie sind deine Eltern aufgewachsen? Wahrscheinlich auch sehr konservativ.
Ja.
Ja, okay. Also haben sie es auch so mitbekommen, dass Homosexualität was Negatives ist?
Vollkommen.
Und, ja. Das ist dann der Anfang davon, von der Zeit gewesen, in der du deine Identität so ein bisschen verstecken musstest, ab 17.
Richtig, genau.
Hattest auch keine Beziehungen zu Frauen oder Männern in der Zeit?
Doch, natürlich.
Zu Männern?
Ich hatte tatsächlich dann zwischenzeitlich mal einen albanischen Freund, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht kriege ich mich selber noch mal gerade gerückt, umgepolt. Ich versuch's noch mal. Ich hatte immer wieder diesen Gedanken.
Die Hoffnung.
Die Hoffnung.
Dass man normal ist, ist immer da, ne? Hatte ich auch. Ja.
Und dass man, sag ich jetzt mal, nicht mehr das Problemkind darstellt und Kummer bereitet.
Hast du Geschwister, die... hast du doch Geschwister?
Ich habe 4 ältere Geschwister.
Und die sind alle nicht homosexuell?
Nein, die sind alle verheiratet, komplett nach Schema X, Familie, Kinder, Haus.
Also. Wobei natürlich dann auch irgendwie die Eltern auch mal sagen könnten, du komm, wenn einer mal aus der Reihe tanzt, Wurst. Aber das ist dann nicht, ne?
Nein, bis heute nicht.
Ich bin Einzelkind, meine Eltern haben ein größeres Problem gehabt. Ja, okay, also du bist aus der Reihe getanzt, Entschuldigung, wo war ich? Ich hatte, genau, und dann... musstest du deine Identität verstecken? Dann hattest du einen albanischen Freund und dann hast du dich von dem wieder getrennt, weil du gedacht hast, nicht.
Ist nicht, genau. Und ich hatte tatsächlich mit dem eine Fernbeziehung größtenteils.
Das ist immer praktisch.
Das war super praktisch.
Das war super praktisch.
Weil der war in der Heimat unten und ich war hier. Ja. Also ganz, ganz weit weg.
Nö, du bleib da ruhig, ist okay.
Alles aber, gut, ich brauch dich nicht.
Nee, aber wir sind zusammen, aber wenn eine Fernbeziehung macht nichts, ist gut, ja.
Genau, und das Problem ist, dass mein Vater das mitgekriegt hat. Für ihn war es vollkommen egal, letztendlich mit wem ich zusammen bin, bis heute gefühlt, weil er wollte, wenn es irgendwann einen albanischen Freund gibt, wenn es irgendwann publik wird, dass ich jemanden habe, dass das natürlich auch mein Ehemann wird. Es muss natürlich die Kultur wahren, das heißt ja nicht, dass man rumhuren darf auf gut Deutsch. Und und dementsprechend ging es dann so weit, dass er sich mit seiner Familie arrangiert hatte, also mein Vater sich mit seinem Vater arrangiert hatte und die der festen Überzeugung waren, inklusive meines Freundes, das passt.
Oh mein Gott, wie schlimm.
Das muss jetzt...
Oh Gott, Zwangsverheiratung.
So, ja, ungefähr. Ja.
Und wann hast du den Moment gehabt, dass du gesagt hast, nein, einfach nein?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt den Moment, in dem ich eine Frau kennengelernt hatte hier in Deutschland und tatsächlich ich mit ihr dann auch zusammengekommen bin nach einer Weile und ich ihr aber von der Story erzählt habe, ich habe einen unfassbaren Rattenschwanz hinten dran hängen, es ist nicht einfach gerade und es wird auch nie einfach sein und der Moment kam einfach, dass sie heulend vor mir saß und irgendwann gesagt hat, ich kann das nicht mehr, also nicht nur um unsere Beziehung wegen, sondern ich möchte nicht, dass du nach einem halben Jahr, wenn du dich jetzt zwangsverheiraten lässt, irgendwann auf der nächstbesten Brücke stehst und dich runterschmeißt, weil du das nicht aushältst, weil das nicht du bist und das nicht dein Lebenskonzept ist.
Das ist eine sehr gute Freundin gewesen von dir.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Einiges. Ich habe gemerkt, dass natürlich hat sie recht. Natürlich haben alle recht, die mich in der ganzen Zeit immer versucht haben zu beraten oder auf mich einzureden. Und es hat für einen kurzen Moment den Mut aufgebracht oder zusammengebracht, den ich gebraucht habe, zu sagen, nein, Papa, ich möchte das nicht. Ich möchte diese Zwangsverheiratung nicht. Ich möchte ihn nicht. Ich habe nichts getan. Ich habe weder mit ihm geschlafen noch sonst irgendwas, was jetzt quasi unsere Familie jetzt, sag ich jetzt mal, in ein schlechtes Licht rücken könnte. Mhm. Unsere Familie beschmutzt. Mhm. Bitte löst das auf.
Und dann?
Und letztendlich gab es einen riesen Terz, weil vieles tatsächlich schon arrangiert war.
Boah.
Also es gab tatsächlich auch schon so eine Art Verlobungsfeier, die organisiert war.
Wie geil einfach, ne? Dann denkt man, also ich kann mich da gar nicht richtig reinversetzen in dieses Gefühl, aber dann ist da eine Verlobungsfeier für dich arrangiert und du hast gar keinen Bock da drauf.
Ja.
Wie schlimm, bitte.
Ja.
Okay, Ja.
Ja, und das Ganze musste natürlich dann abgeblasen werden und der Terz war groß, sowohl auf unserer Familie als auch auf deren Familie.
Ja.
Und Gott sei Dank muss ich heute sagen, dass mein Ex-Freund damals sich sehr, sehr, sehr schlecht verhalten hat und dass mein Vater noch mehr einen Grund gegeben hat, das Ganze aufzulösen.
Zum Glück.
Weil, ja.
Ja, also in dem Fall.
Ja. Ja, weil ich glaube und ich weiß das auch, dass mein Vater, wenn er nicht in diesen kulturellen Zwängen selber stecken würde, er es niemals gewährleisten würde, dass es seiner Tochter schlecht geht.
Genau, und das ist nämlich das Ding. Im Grunde wollen die Eltern ja nur, dass es dir gut geht.
Ja.
Und die lieben dich ja so wie du bist. Ich glaube nur, wenn du aufwächst mit dem Gedanken und mit diesem Gedankengut, Homosexualität ist was Schlechtes,
ja,
dann wird das so auf dich so sehr übertragen, dass du denkst, okay, wenn mein Kind sich jetzt outet, wird es ihm schlecht gehen, weil alle anderen ein schlechtes Bild davon haben auch. Ich glaube, also meine Eltern waren ja auch anfänglich so, dass sie ein Problem damit hatten. Aber ich glaube, wenn man denen das so peu à peu beibringt, das anders zu sehen und zu sagen, ey, es ist gesellschaftlich nicht mehr so wie früher.
Mhm.
Also es ist klar, es ist noch immer ein Stigmata, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher, dass die sich damit arrangieren können. Meine Eltern, ich glaube, für die würde eine Welt zusammenbrechen, wenn ich jetzt mit einem Mann nach Hause kam. Die haben sich jetzt so dran gewöhnt.
Ja.
Und die sind da voll offen mit inzwischen.
Das ist schön.
Aber, also die brauchen auch noch, also die haben auch noch Probleme. Mhm. Ich glaube, mein Vater hat auch das Wort Lesbe noch nie gesagt. Ich im Übrigen auch sehr selten. Aber
ja,
egal.
Du auch. Ja,
ich finde das furchtbar, das Wort.
Ich finde das stigmatisiert,
ja,
das Wort.
Ja.
Ich auch. Ich Busenfreundin schöner.
Ah, das ist schön.
Ja.
Das ist gut. Genau. Und dann hast du dich dagegen entschieden, beziehungsweise hast du es geschafft, dass diese Verlobungsfeier aufgelöst wird, etc. Wie ging es dann weiter?
Ich bin, das sind alles Dinge, die ungefähr parallel gelaufen sind. Ich bin dann danach nach Köln gezogen tatsächlich hierher und habe angefangen
Glückwunsch.
Ja.
Bist du deswegen hingezogen, weil du wusstest, dass es hier Gaytown ist?
Nein.
Ich schon.
Ja?
Ja. Und zufälligerweise war auch meine Freundin damals hier, aber es war Gaytown für mich.
Es ist immer noch Gaytown, definitiv.
Ich liebe es.
Also mein Bruder sagt jetzt im Nachhinein, natürlich bist du nur deswegen dahin gezogen. Ja. Ich so, ja, bestimmt.
Alternativ wäre San Francisco gewesen, aber nein.
Schön, dass du hier gelandet bist.
Ja, ich denke auch.
Ich freue mich.
Ja. Okay.
Ja, genau, bin dann nach Köln gezogen, zum Studieren hier tatsächlich. Mhm. Und,
was hast du studiert?
Kommunikationsdesign und Marketing Management tatsächlich und Medienstadt.
Ne? Ja,
ja.
Du, was auch sonst. Es liegt auf der Hand quasi.
Ja. Fast.
Ja.
Genau, und dann kam halt eins zum anderen, dass ich mich zumindest mal ein bisschen gelöst hatte, ein bisschen befreit hatte, weil ich raus von zu Hause war. Sprich, ich durfte anfangen, mich selbst zu entdecken, ich durfte anfangen, meine Erfahrungen zu sammeln, ohne dass ich mich dafür rechtfertigen musste, wen ich wie in welcher Form nach Hause bringe.
Mhm.
Weil natürlich seit dem Zwischenfall damals auch jede gute Freundin, die ich mit nach Hause gebracht habe, auf einmal ein Dorn im Auge war.
Oh, bei deinen Eltern?
Ja.
Aber aus Angst, dass es wieder eine Freundin sein könnte?
Genau.
Ah, okay.
Aus Angst, dass es wieder irgendwas in mir hervorholen würde, dass ich quasi wieder zurückkonvertiert werden würde, sonst irgendwas. Also.
Aber hattest du viele Auseinandersetzungen mit deinen Eltern dazu? Also im negativen Sinne, dass du dich rechtfertigen musstest? Oder wurde das einfach nicht mehr thematisiert dann irgendwann?
Es wurde nicht mehr aktiv thematisiert.
Ah, okay.
Ich habe immer wieder schlechtes Feedback, schlechte Gefühle seitens meiner Eltern bekommen, wenn ich mal jemanden da hatte, wirklich auch normale Freunde. Und jemand bei mir übernachten lassen, solange ich noch zu Hause gewohnt habe, war sowieso No-Go. Und das ging halt so weit, dass ich, beziehungsweise mein Vater hat mich immer spüren lassen, auch wenn man zusammen abends auf dem Sofa lag und Filme geguckt hat, dass Homosexualität absolutes Tabuthema ist. Wenn irgendwelche schwulen oder lesbischen Pärchen kurz eingeblendet wurden im Film, war das Fluchen groß.
Unangenehme Situation, wenn man mit seinen Eltern Sexszenen gucken muss. Und wenn es dann noch homosexuell ist, Lindenstraße, weiß ich noch. Meine Eltern und ich haben mal was in der Lindenstraße gesehen.
Wow.
Ja, danach wollte ich mir das Leben nehmen, weil ich gedacht habe, ist das unangenehm hier alles? Oh Gott, das ist immer der Eltern auch so ganz beschämt so in die Ecken der Decke geguckt. Ja, okay, ja. Aber bei euch war es auch mit Fluchen verbunden?
Total.
Also es war auch wirklich ein Reizthema.
Ja, also mein Papa hat keinen Hehl draus gemacht. Er hat immer ganz offen gesagt so, boah, die gehören auf den Scheiterhaufen verbrannt, die gehören, ja.
Und dann, wenn dann die Tochter homosexuell ist, ne, wie geht man dann damit um? Das ist, glaube ich, auch für ihn nicht einfach. Also was heißt für, glaube ich, es ist für ihn nicht einfach.
Ja.
Fakt.
Ich hoffe und denke einfach, dass er das nicht gesagt hat, um, sag ich jetzt mal, bei mir etwas auszulösen. Weil ich glaube, dass er das schon im Hinterkopf hatte.
Kann ich mir auch vorstellen.
Das ist so unterschwellig ein, ne, komm mir bloß nicht wieder auf falsche Gedanken war.
Ja.
Ja, aber ja, das, sowas prägt einen total.
Aber dann, wenn du, als du nach Köln gezogen bist, wie war das? Hast du denn sowas, das hat, da war das Gefühl dann so total präsent, dass du jetzt frei bist, ne, dass du machen kannst, was du willst. Hast du in der WG gelebt oder alleine?
Alleine.
Oh, ich hab Glückwunsch.
Bis, ja, Glückwunsch. Ich habe bis heute eine eigene Wohnung gehabt. Ja. Ja.
Und dann bist du da hingezogen. Warst du auch in so einen, in Gay-Clubs dann hier?
Ja.
Wo warst du zuerst?
In der Blue.
Ach, ich auch. Ja. War ich mitunter, das ja. war meine, eine der ersten lesbischen ja. Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Wobei ich sagen muss, das hätte ich mir auch sparen können. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, als ich da reingegangen bin. Yep. Du kommst, also für die Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören und nicht wissen, was die Blue ist. Blue Lounge war eine sehr etablierte Lesbenkneipe, kann man so sagen, ne? Ja. In Köln hier. Und du bist quasi einen sehr schmalen Gang runtergegangen, Treppe runtergegangen mhm. und bist dann so in eine Räumlichkeit gekommen mit Tanzfläche etc. Und unten, also nach der Treppe, haben dann schon mal so die ersten Kampflesben gewartet auf einen, ne, und haben sich die Hände gerieben und gesagt, Frischfleisch! Ja. Und ich bin dann damals mit meiner Ex-Freundin dran angegangen, wir beide haben gesagt, oh mein Gott, das kann's nicht sein, das sind wir nicht.
Ja.
Das war die Blue Lounge und danach bin ich in den Gaylord gegangen, glaube ich.
Den kenne ich gar nicht.
Das Gegenüber und habe mich gewundert mit meiner damaligen Freundin, wieso überall nur Männer sind. Das war eine Schwulenkneipe, ja. klar. Und wir waren als einzige Frauen da. Aber es war egal, denn man hat die Erfahrung gemacht. Man ja. hat sich gesagt, oh mein Gott, überall Gays. Wie geil ist das denn?
Ja.
Und es fühlte sich gut an.
Richtig, genau. Man fühlt ja. sich wirklich auf einmal abgeholt an.
Abgeholt, ja. angenommen.
Ja.
ja.
Man und selbst.
Richtig.
Man muss sich nicht verstellen.
So.
Ja.
Das war schon schön.
Wobei die Blue echt hart war.
Das war hart.
Also echt wie so.
Das war hart.
Wie so eine Kuh auf dem türkischen Bazar.
Ja, also danach bist du mit, also ich weiß nicht, also man hat schon ein bisschen Angst gehabt. Mhm. Ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ist es wirklich das, was du bist, wenn du genauso bist wie diese Frauen, die hier jetzt an der Theke stehen. Also dann, aber ja, ja. Okay, das ist die erste Erfahrung gewesen. Und dann hattest du eine Freundin dann irgendwann hier in Köln auch?
Genau, ich hatte quasi die Freundin, die ich quasi damals kennengelernt habe, ja. wegen der ganzen Verlobungsthematik,
ja.
Mitgenommen, die Beziehung. Also sie hatte in Frankfurt gewohnt oder wohnt heute noch in Frankfurt.
Mhm.
Und witzigerweise kannten wir uns vom Ländler, wir sind zusammen auf derselben Schule gewesen. Und das Ganze war so 2 Jahre versetzt.
Ah, okay.
Und wir hatten uns dann, ja, boah, lass mich lügen, 1,5 Jahre waren wir dann auch nur in Anführungsstrichen zusammen.
Ja.
Aber es war, glaube ich, die schönste Erfahrung bis heute. Ich glaube, so die erste große Liebe, mhm. absolut, weil
wird man nie wieder vergessen.
Nein.
Mhm.
Die prägendste Zeit, weil diese Beziehung, dieser Mensch sehr, sehr viele Bausteine oder Dinge in meinem Leben geprägt hat.
Da sagst du was richtig Wichtiges, denn der Mensch an deiner Seite, der dir auch so eine Orientierung dann gibt, also wie deine Freundin, die auch sagte, ey, du musst dich jetzt mal
ja.
dazu bekennen, dass du auf Frauen stehst, die sind so wichtig in deinem Leben. Und ich ja. hatte das auch. Es ist mir heute Morgen noch eingefallen, als ich daran dachte, dass wir uns heute hier ja. treffen, um zu sprechen, dass ich mit meiner damaligen Freundin also sie wohnte, kam vom Land.
Mhm.
Und dann sind wir, nachdem das so offiziell war mit uns, sind wir dann zu ihren Freunden gefahren und haben so einen Grillabend besucht.
Mhm.
Da waren ihre Freundinnen, die auch alle total cool waren, und sie auch. Sie war auch, also sie hatte auch keine leichte Vergangenheit mit ihren Eltern bezüglich ihrer Homosexualität, aber sie lebte das voll offen und auch total selbstbewusst. Fand ich immer sehr inspirierend.
Sehr cool, ja.
Und dann waren wir bei dieser Grillparty und ich hatte ein riesengroßes Problem, das offen zu zeigen mit ihr. Ich habe meine Hand immer weggezogen, ja. ich saß auf der Bank und gegenüber und überall von mir diese Freundin von ihr, Grillabend halt, ne, Bierchen. Ich konnte es nicht ab, dass sie mich anfasst. Und die war eine total schöne, und ist es noch, total schöne Frau und man braucht überhaupt nicht drüber reden.
Ja.
Ich war super stolz, aber ich konnte sie in dem Moment nicht an mich ranlassen, weil ich so geprägt war. Ja.
Weil du es bei dir selbst noch nicht akzeptiert hattest.
Richtig, genau. Ja. Und ich habe da ein Riesenterz gemacht. Ich habe mich dann total zurückgezogen. Die Freundin dachten auch, was hat die denn da für eine aufgegabelt? Ey? Ja. Wo kommt die denn her? Zu Recht auch.
Ja.
Weil ich konnte mich nicht bekennen Wahnsinn. Dazu vor den Leuten. Ja. Weil ich dachte, oh Gott, was denken die denn jetzt?
Richtig.
Und dann sagten meine Freundin damals, mach doch jetzt hier nicht so ein Drama. Ja. Ist ganz normal. Die wissen alle Bescheid. Die sind alle auf unserer Seite. Ich konnte es nicht.
Nein, wie denn auch? Weil es ist, ja. es ist ihr Hintergrund, ihre Kulisse,
genau.
ihr Umfeld,
ja.
ihre Komfortzone.
Ja.
Und für dich war es was komplett Neues.
Ja, was tat mir so leid, weil die hat mich so süß in diesen Freundeskreis integriert.
Ja.
Und die waren auch alle wirklich herzlich. Aber das ist so das, was ich sagen wollte. Man braucht diese Zeit, um selber zu akzeptieren, um dann nach draußen gehen zu können.
Richtig.
Weil du bist ja so in dieser Welt, dass du es nicht zeigen darfst oder willst genau. und wie auch immer. Und dann kommt dieser Moment und dann musst du es tun und das fällt einem wahnsinnig schwer.
Ja.
Hattest du es auch?
Definitiv. Ja. Habe ich bis heute noch. Also wenn ich jetzt überlege.
Ja, habe ich manchmal auch noch. Ich habe das eher so in Richtung, wenn man sich outen muss vor Leuten, verbal, dass man dann eine Sekunde länger braucht.
Definitiv. Also es kommt noch nicht so wie aus der Pistole geschossen, als dass das selbstverständlich auf der Welt wäre. Mhm. So als ob du erzählst, ich hatte morgens Müsli zum Frühstück.
Richtig, ja.
Sondern man hat immer noch im Hinterkopf, wird man darauf reduziert.
Richtig.
Weil man sich selbst eine Zeit lang darauf reduziert hat.
Ja. Ja. Gut, ist bei mir jetzt ein bisschen schwierig geworden mit dem Podcast, da kann ich mich nicht mehr outen, weil jetzt weiß es jeder. Aber ich kann
Ricardas gay.
Übrigens, ich bin gay. Das, kennst du diese Sequenz mit Ellen DeGeneres in ihrer Show, wo sie in Mikro an der Kasse sagt, ich bin gay?
Ja.
So habe ich mich gerade gefühlt. Ja. Ich bin gay. Ja, aber wie gesagt, also das hat schon einen großen Einfluss, wie man aufwächst eigentlich. Und dann musste man das bei dir ja nochmal irgendwie mal 100 rechnen, weil Homosexualität ja wirklich eine Bedrohung dargestellt hat in deiner Familie, ne?
Definitiv.
Aber hast du dich, wenn du rausgegangen bist, hast du dich frei mit ihr bewegt, sprich Händchen gehalten, geküsst?
Genau, ja.
Auch?
Ja.
Das ging schon?
Das ging für mich schon, weil ich gemerkt habe, so okay, ich möchte das, weil ich kann dieser Person, die ich liebe, vielleicht aktuell nicht dieses Gefühl bieten, sie mit nach Hause zu nehmen, meine Familie kennenlernen zu lassen, dann will ich sie zumindest in allen anderen Bereichen sich gut fühlen lassen.
Das ist gut. Ja. Es ist ein Prozess.
Mhm.
Aber dieser Prozess, der ist der heute, abgeschlossen ist er nicht, hast du ja gerade gesagt, ne? Ist er noch nicht. Wann war das? Wann kamst du nach Köln? Du bist jetzt 26.
Ich bin mit 19 nach Köln gezogen, vor 7,5 Jahren.
Vor 7,5 Jahren. Das heißt, okay. Warum mit 19 schon nach Köln gezogen? Mhm. Krass.
Direkt nach dem Abitur.
Ja.
Studium direkt angefangen und dann durchgezogen.
Du hattest auch in deiner Nachricht bei Instagram gesagt, dass du, dass dieses Verstecken der eigenen Identität auch einen Einfluss auf deine Gesundheit hatte.
Absolut.
Was war da genau?
Also, wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass es verschiedene Punkte im Laufe der letzten 11 Jahre gab, in denen meine Psyche, sage ich jetzt mal, sehr, sehr drunter gelitten hat, so ein Versteckspiel spielen zu müssen. Mhm. Weil gerade in dem Moment, wo man in einer Beziehung ist, ist es noch heftiger, weil man natürlich einer anderen Person verpflichtet ist und diese Person ja irgendwo auch verleugnen muss.
Mhm.
Und das
tut doppelt weh.
Ja, das tut doppelt weh. Weil das ist nicht nur man selbst, man verleugnet ja auch eine andere Person mit. Mhm. Man verleugnet das Glück, was man gemeinsam hat.
Ja.
Und das hat sich dermaßen gestaut, weil ich letzten 5 Jahren eine Beziehung hatte, 5 Jahre lang, unfassbar glücklich war, aber in all diesen 5 Jahren von meiner Familie eigentlich keiner von ihr wusste.
Ja, und das ist die Kacke, weil du willst doch dieses Glück, was du hast, mit den Leuten teilen auch, die dir am nächsten stehen.
Richtig.
Und das ist nun mal die Familie.
Richtig, ja. Jedes Mal, wenn ich runtergefahren bin und meine Familie besucht habe, gab sie einfach nicht.
Aber was wäre gewesen, wenn sie einfach mitgekommen wäre? So habe ich es gemacht mit meinen Eltern. Die hatten einfach keine andere Wahl, als zu akzeptieren.
Also sag ich mal, aus so einer Familie heraus, wo ja das Übernachten unter Freunden ein Thema war, war es so dieses, warum bringst du eine Freundin mit aus Köln und dann bleibt die auch noch hier, dann bleibt die vielleicht auch noch über Nacht und
okay.
Also
da wäre keine Akzeptanz da gewesen.
Nein.
Okay.
Nein. Ich habe es einfach aus der Erfahrung gemerkt. Nicht, dass ich es nicht irgendwie versucht hatte, sondern gemerkt habe aus verschiedenen Situationen in der Vergangenheit, dass ich mich das nicht mehr getraut hatte.
Okay.
Dass ich, obwohl ich eigentlich weggezogen bin, immer noch eigentlich diese Ketten hatte.
Mhm.
Dass ich es immer noch gemerkt habe, dass ich,
Was hat das mit dem Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern gemacht? Bist du bei denen so, wie du bist oder bist du anders?
Ich bin anders definitiv bei denen. Also so langsam komme ich an, immer mehr, dass ich die Person bin, die wie mich Leute heute kennen und kennenlernen, dass ich so auch dort bin, dass ich auch mal den Mund aufmache, dass ich dafür einstehe, was richtig und falsch ist, meine Meinung äußere. Das war die letzten Jahre gar nicht der Fall. Ich war zu Hause, war ich das Kind, das stumme Mäuschen, sage ich es einfach mal, was sich komplett diesem System untergeordnet hat. Ich habe da dort wieder eine Rolle angenommen, nicht zu hinterfragen, nicht zu sagen, zu allem Ja und Amen sagen. Und das macht sehr, sehr viel mit einem, weil du in der Zeit eigentlich unglücklich bist, obwohl du eigentlich im Kreis deiner Liebsten sein solltest und dich wohlfühlen solltest, entspannen solltest, frei von der Leber weg. Und das konnte ich nie. Es war immer angespannt, es war immer ein Zustand, aus dem ich wieder geflüchtet bin, wenn ich wieder zurück nach Köln gefahren bin.
Ja, da war man wieder frei.
Da war man wieder frei,
ja. Und das hat sich dann so das hat sich dann so geäußert, diese Zeit, dass du, was hattest du nochmal geschrieben? Was hattest du nochmal?
Ich hatte, ich bin krank geworden. Ich hatte im Oktober letzten Jahres einen Schlaganfall.
Schlaganfall.
Ja.
Und das führst du mitunter darauf zurück, dass du es dir so in den letzten Jahren auch nicht gut ging?
Ja, definitiv. Mhm. Also so ein sogenannter Tier war das. Das ist quasi eine Mini-Version eines Schlaganfalls, mhm. Gott sei Dank. So könnte ich wahrscheinlich nicht heute hier sitzen, wie ich hier sitze.
Mhm.
War darauf zurückzuführen, dass ich Herzrhythmusstörungen in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hatte, die sich dann in Form eines Vorhofflimmerns geäußert hatten und ich dann nach einem Fußballspiel an einem Sonntag zu Hause war und es einfach mal knackbumm gemacht hat.
Du bist umgefallen, komplett ohnmächtig.
Ich hatte ganz urplötzlich aus der Ruhe heraus starke Kopfschmerzen einseitig rechts. Und zwar solche Kopfschmerzen, von denen du nicht denkst, dass es reine Belastungskopfschmerzen nach dem Sport sind. Das kann man ja schon differenzieren.
Ja.
Und aufgrund von diversen Vorfällen in den letzten Jahren habe ich gemerkt, okay, ich bin schon sehr sensibel, was Kopfschmerzen bei mir angeht. Mhm. Weil jedes Mal, wenn der Stress zu groß war und der Druck zu groß war, mein Kopf immer irgendwann gesagt hat so, hopp, ich lasse dich mal kurz schlafen.
Tschüss. Ja.
Und tschüss. Und an diesem Tag war es tatsächlich so, dass es so heftig war, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht ganz normal.
Mhm.
Und ich habe zu dem Zeitpunkt versucht, irgendwie meine beste Freundin zu kontaktieren und da schon auch meine Ex-Freundin, weil wir bis heute einen sehr, sehr guten Kontakt haben tatsächlich und geschrieben hatte per WhatsApp zu dem Zeitpunkt, hey, mir geht's gerade nicht gut, kann ich dich mal kurz anrufen? Ich habe leider keinen Erreich gekriegt im ersten Moment und dann habe ich langsam gemerkt, wie es einfach immer schlimmer wurde und auf einmal mein Gesicht anfing taub zu werden.
Ach du Scheiße.
Und dann noch mein Auge getrennt hatte, ich total in Panik verfallen bin und ich irgendwie versucht habe, jemanden zu erreichen. In dem Moment kommst du selber, oder bin ich selber nicht drauf gekommen, Notarzt zu rufen. Selber. Ich bin nicht drauf gekommen.
Ja, gut, in dem Moment hast du wahrscheinlich echt nur Überlebensangst.
Ja.
Okay.
Und ich dachte mir, okay, geh zu den Nachbarn. Sag einfach irgendwas, einer von denen musste ich zum Arzt fahren, weil das hier entwickelt sich gerade alles andere als gut.
Mhm.
Und als ich natürlich gemerkt habe, dass mein Gesicht taub wurde und gewisse Symptomatiken einherging und ich aufstehen wollte von meinem Sofa, bin ich vornüber gekippt und auf den Boden gefallen, weil zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon meine komplette linke Körperhälfte taub war.
Ach du Scheiße. Oh, fuck. Ja. Oh Gott. Und dann bist du ins Krankenhaus, haben die dich ins Krankenhaus gefahren, deine Nachbarn?
Ich bin ja quasi nicht mehr vom Fleck gekommen.
Ach,
ich lag dann da wie so.
Achso, du hast die noch gar nicht kontaktiert, deine Nachbarn. Ach so.
Ich lag quasi wie so ein Epileptiker auf dem Boden.
Ja, aber okay.
Und komplett, also diesen Moment der Hilflosigkeit, den werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht mehr vergessen.
Scheiße.
Ich habe dann irgendwann wirklich wie eine Irre mit meiner rechten Hand dann versucht, auf mein Handy einzutippen und irgendwen zu erreichen. Gott sei Dank hat irgendwann meine beste Freundin zurückgerufen.
Oh Gott.
Und die, weil ich ihr in kyrillisch gefühlt Hilfe per WhatsApp nochmal reingetippt hatte. Und sie mich zurückgerufen hatte und meinte, was ist los, was ist los? Und ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mal mehr richtig sprechen konnte. Sie irgendwann durch Fragen und noch ich ja, nein, Hilfe herausgefunden, okay, die meint, ich rufe jetzt einen Notarzt.
Oh, zum Glück, ey.
Und es hat sich angefühlt wie 10 Minuten. Es ist tatsächlich eine Stunde vergangen, bis Arzt und alles da war. Und irgendwann rief sie mich nochmal an und meinte, wir sind jetzt unten, wir kommen jetzt hoch. Und ich weiß nicht, in welcher Geistesabwesenheit ich es geschafft habe, mich über den Boden zu robben. Ich habe auf jeden Fall bis zur Tür mich rübergerobbt und habe die Tür aufgemacht und bin im Türrahmen zusammengebrochen. Und ab da wusste ich nichts mehr. Ab da weiß
Boah,
ich...
Boah, war das ein Glück. Ohne Scheiß.
Ja.
Ohne Scheiß.
Ich bin dann einfach irgendwann 24 Stunden später aus dem Krankenhaus wieder wach geworden. Und was dazwischen passiert ist, hat mir meine beste Freundin immer nur erzählt. Dass die Ärzte kamen, dass der Notarzt kam, dass die mich reanimiert haben, weil ich war weg. Ich war wirklich für ein paar Momente komplett weg. Und dass die mich ins Krankenhaus noch mehr heimgebracht haben, da in die Stroke Unit, Schlaganfallabteilung. Und die diverse Untersuchungen gemacht hatten, dass die mich sogar ins künstliche Koma versetzt hatten.
Alter.
Um halt eben einen richtigen Schlaganfall zu vermeiden oder zu vermeiden, dass richtige irreversible Schäden noch entstehen können. Also
total.
Falls noch irgendwas zu retten ist, ja.
Ja.
Und die haben so viele Untersuchungen vorgenommen, was ich erst am nächsten Tag halt alles erst mitbekommen habe. Und ich bin dann halt irgendwann im Krankenhaus wieder wach geworden auf der Intensivstation und wusste nicht mehr, was passiert war.
Boah. Wow. Aber also, das kann natürlich, jetzt würden, man zeige ich halt, mit Sicherheit viele Leute sagen, ja gut, so ein Schlaganfall, der kann ja durch viele Faktoren entstehen und nicht nur unbedingt durch versteckte Identität.
Ja.
Aber was bringt dich dazu zu sagen, doch, das hat damit was zu tun?
Es ist der Stress. Der innere Stress, der innere Konflikt, den man mit sich bringt, der einen permanent ans Limit treibt, sowohl nervlich, physisch in jeglicher Form. Und wenn ganz, ganz viele Faktoren noch mit einhergehen, ich war permanent auf Spannung, war immer nur auf 150%, habe super wenig geschlafen. Und das sind physische Gründe.
Weil du nicht schlafen konntest, weil du daran gedacht hast?
Ja.
Oh, okay.
Weil ich die ganze Zeit hin und her gerissen war. Ich dachte so, ich war zu dem Zeitpunkt, muss überlegen, das war im Oktober, ich war im August, war ich in der Heimat nochmal zu Besuch im Kosovo, wegen diversen Familienfeiern. Permanent wirst du damit konfrontiert, dass du noch nicht verheiratet bist.
Ja, ja.
In den Jahren.
Ja.
Also eigentlich bin ich schon fast zu spät. Permanent wirst du damit konfrontiert. Ich habe so viele Streitgespräche im Sommer gehabt mit meinem Vater wieder, mit meiner Mutter sowieso.
Mit dir selber auch.
Mit mir selber.
Zweifel, ja.
Und irgendwann kommen einfach so viele physische Faktoren zusammen zu dem Stress, der einen wirklich innerlich immer auf Spannung hält, dass ich Herzrhythmusstörungen entwickelt habe wegen des Stresses, die ich nicht gemerkt habe. Ich habe nicht gemerkt, dass mein Körper schon komplett raustanzt, bis es halt eben geknallt hat.
Ja, okay. Ja gut, das ist nachvollziehbar.
Und ich merke es jetzt im Nachhinein vor allen Dingen, deswegen bin ich auch zu dir gekommen, jetzt wo ich meinen Mund aufgemacht habe, dieser innere Druck sich abbaut, peu à peu.
Ja.
Und das war für mich auch mit der Grund zu sagen, okay, das muss definitiv auch mit, da, also größtenteils damit reingeflossen haben.
Ja, glaube ich.
Weil kein Sport, kein Stress mit in der Beziehung und nichts kann einen so sehr kaputt machen, wie das Gefühl, sich zu verleugnen.
Ja.
Und das über so einen langen Zeitraum hinweg.
Ja, kann man nichts hinzufügen.
Ja.
Das ist komplett richtig. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich diesen Podcast auch mache. Weil, das merke ich im Nachgang auch, das hat mir, also mal davon abgesehen, dass ich auch anderen Menschen eine Bühne geben möchte und damit die ihre Erfahrungen und so schildern können, hat es mir auch wahnsinnig viel geholfen, darüber zu sprechen. Und das ist auch, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch ein Appell an euch, lasst es raus.
Ja.
Lasst es raus, in welcher Form auch immer, schreibt, sprecht euch Sprachnachrichten ins Handy, keine Ahnung. Filmt euch und redet drüber und sendet es nicht, könnt ihr euch entscheiden. Aber macht was, lasst es raus. Ich glaube, wenn man es nicht tut, so wie du es getan hast, kann es einfach verheerende Folgen haben. Und ich merke auch, ich habe letztens mit einer bekannten Psychoanalytikerin oder Psychotherapeutin mal gesprochen von mir, die auch davon erzählt, also sie steht selbst auf Frauen. Mhm. By the way, sehr attraktive Frau auch. Und sie meinte zu mir, dass sie das Gefühl hätte, dass sehr viel Nachfrage da ist im Sinne von Therapien, die man für LGBT-Menschen anbieten müsste.
Weil definitiv.
Ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns, der diese Zeit hinter sich hat, in dem er seine Identität verstecken musste, Gespräche führen müsste.
Ja.
Und ich habe mit einer anderen Bekannten von mir auch mal hin und wieder gesprochen, die auch Therapeutin ist. Und die hat auch gesagt, Ricarda, will nicht sagen, dass du einen Knacks davon getragen hast, aber das macht was mit dir. Du wärst anders, wenn du das hättest nicht hinter dich bringen müssen.
Es hinterlässt definitiv einen Knacks.
Ja.
Man muss sich durch solche Gespräche immer wieder sagen lassen, es ist okay.
Ja.
Du bist gut so, wie du bist.
Ja.
Und es ist ein Teil, eine Facette deiner kompletten Persönlichkeit.
Ja,
und
aber eine wichtige auch, ne?
Eine essentielle, muss man einfach sagen.
Oder eine essentielle, so.
Ja. Und man muss, wie gesagt, das sich immer wieder sagen lassen und irgendwann an den Punkt kommen, dass man sich das selber sagen kann.
Mhm.
Dass man morgens aufsteht in den Spiegel guckt und sagt, so, du bist richtig so, wie du bist.
Ja.
Das hat total einen esoterischen Charakter, aber nein.
Machst du das? Gehst du vor den Spiegel und sagst das?
Ja.
Ja.
Ja,
mittlerweile
schon.
Ist auch ein Lifehack, den man auch einfach mal teilen kann.
Definitiv. Also es ist nicht so, dass ich
Das sagen auch viele Therapeuten, sagen das, ne? Guckt ins Spiel und sagt, du bist gut, so wie du bist.
Richtig. Ich hatte auch im Sommer eine Therapeutin an der Hand, die mir ein paar Skills mitgegeben hat und die auch gesagt hat, hör mal, das sind deine verankerten Glaubenssätze in Programmierung. Das sind nicht nur die anderen, die sagen, du bist nicht richtig, das bist du.
Ah.
Du musst erstmal anfangen, dich selber zu akzeptieren.
Ja.
Weil wie willst du erwarten, dass ein anderer dich so nimmt, wie du bist?
Absolut.
Wenn du das selber noch gar nicht tust.
Absolut. Absolut. Und das ist auch, das überträgt sich auch auf andere. Aber du musst bei dir anfangen. Das, darum ist ja auch dieses innere Outing immer so wichtig, ne?
Ja.
Kannst du dich noch dran erinnern, wann du gesagt hast, okay, scheiß drauf, ich stehe jetzt dazu. Es ist mir jetzt, also nur für dich.
So richtig, richtig? Mhm. Ich glaube, erst seit dem Zwischenfall.
Ja?
Ja. So richtig, richtig, wo ich gesagt habe, so ist es mir mittlerweile vollkommen egal, was andere dazu sagen könnten, ja. Denn das bin ich. Ich werde mich nicht mehr verstecken, ich werde mich nicht mehr zurückhalten, ich werde nicht mehr in Kauf nehmen, krank zu werden und unglücklich zu werden, nur weil andere ein Problem damit haben.
Was würdest du denn jetzt solchen Menschen raten, die sagen, ja, finde ich alles super, was sie sagt und sehe ich auch ein, ich kann es nur nicht, weil ich wohne noch zu Hause oder meine Eltern würden mich umbringen oder keine Ahnung, was machen die Menschen dann?
Man muss sich auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, Unterstützung suchen, weil es bringt nichts, da alleine an diese Front zu stehen, diesen Kampf zu kämpfen, sondern sich Personen peu à peu, sei es der Freundeskreis, sei es der erweiterte Bekanntenkreis, irgendwelche Personen, die einen den Rücken stärken. Weil ich habe dann auch angefangen, ich habe zuerst mit meinen Cousinen gesprochen, mit meiner Tante gesprochen tatsächlich, die haben mir den Rücken gestärkt, bevor ich dann hingegangen bin und den Rest meiner Familie es mitgeteilt habe, vor allen Dingen meinen Brüdern. Im Nachhinein.
Ach so, du hast allen das gesagt?
Ja.
Ach krass. Ja. Oh, sehr gut. Oh, das haben wir gar nicht, wusste ich gar nicht. Okay. Und wie war das dann? Also, wer war die negativste Reaktion?
Tatsächlich meine Mutter. Also tatsächlich.
Also noch nicht mal dein Vater?
Mein Vater weiß es ja. Also,
ach so, stimmt.
Alle bis auf meinen Vater.
Ah, okay, alles klar.
Und das hat einfach den Grund, dass mein Vater ein Mensch ist, der sich nicht ändern lässt. Ich sehe es anhand meiner Geschwister und alle meine Brüder haben gesagt, hey, es bringt auch einfach nichts. Irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo wir zusammen vielleicht mit ihm sprechen, wenn es wieder aufkommt. Dann bist du nicht alleine. Aber aktuell hinterlässt es einfach mehr Schaden, als es gut tut. Und es wird der Punkt kommen, da werde ich auch ganz, ganz offen ihm gegenüber treten. Spätestens dann, wenn ein Mensch wieder in meinem Leben ist wahrscheinlich.
Ja, und weißt du, er hat eine gesunde Tochter. Richtig. Er hat eine gesunde Tochter, die glücklich ist. Vielleicht muss er das einfach auch mal so sehen. Es ist eine Form der Sexualität. Es tangiert ihn gar nicht. Und das ist ja auch so das, was man auch vielen Menschen einfach sagen, was hat meine Sexualität mit deinem Leben zu tun?
Richtig.
Weil gönn mir doch einfach jemanden, den ich lieben darf.
Richtig. Ja. Und glücklich sein zu dürfen.
Ja. Ich glaube aber, das ist auch ein Prozess, ich weiß nicht, inwiefern sich das geändert hat bei deinem Vater in den letzten, rückblickend jetzt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn damit konfrontiert und alle auf ihn gut einreden, könnte sich das vielleicht irgendwann ändern? Weiß es nicht.
Ich sag mal so, Menschen werden älter.
Und weiser.
Weiser. Und ich denke mal, dass irgendwann der Punkt kommen wird, vielleicht auch in naher Zukunft. Ich provoziere es nicht mehr hinaus, mir geht es jetzt schon wesentlich besser als vor ein paar Monaten noch. Und diesen Prozess, den nehme ich gerade sehr, sehr, sehr bewusst mit. Und es wird definitiv ein Punkt kommen, wo ich nochmal mit ihm ein Gespräch führen werde, aber mich komplett davon distanzieren kann, zu sagen, seine Reaktion hat nichts mit mir zu tun, sondern nur mit ihm.
Wow. Das ist alles sehr, sehr, sehr cool, was du machst und wie du redest und was du redest. Und ich glaube, du machst vielen Leuten Mut damit.
Dankeschön.
Denn es geht leider Gottes vielen Menschen noch so, wie dir es damals gegangen ist.
Ja.
Und das kriege ich immer als Reaktion, oder was heißt immer, aber oftmals als Reaktion von Hörerinnen und Hörern, dass sie mich nach Tipps fragen, wie sie sich outen sollen. Und ich glaube, jemand, der das durchgemacht hat wie du, ist super wichtig für die Community, damit man sagt, okay, es wird wieder besser.
Ja.
Dein Rat wäre, man soll sich Leute an die Seite holen, man sollte es rauslassen und man sollte dazu stehen.
Man sollte definitiv, egal wie viel Angst man hat, das habe ich ja selber gespürt. Ich habe mir selber eine Angst geschürt, die im Nachhinein in der Form gar nicht so massiv begründet gewesen war tatsächlich. Also sie ist begründet bis zu einem gewissen Maße immer gewesen, aber man hat die Stärke in sich, das Ganze wirklich anzugehen. Und in dem Moment, wo es einmal kracht und ausgesprochen ist, kommt erstmal eine unfassbar lange Phase der Stille,
ja,
weil es bei den anderen Leuten erstmal arbeitet, genauso wie bei einem selber.
Stimmt, war bei mir auch so, also bei meinen Eltern, ja.
Und danach muss man einfach sagen, dann fängt erst das Leben wirklich an.
Aber hattest du das nicht auch so, um das ganz kurz nochmal aufzunehmen? Schön, dass ich drehe das gerade um. Ich habe das Gefühl, ich bin bei dir in Therapie heute.
Alles gut.
Hattest du nicht auch das Gefühl, weil ich kann mich so reinversetzen gerade wieder in das Gefühl, dass es dir so leid hat, auch deinen Eltern gegenüber?
Ja, total.
Mir tat das so leid und ich hab mich dafür auch geschämt und ich dachte mir, mein Gott, es hätte nicht sein müssen, aber ich musste es jetzt sagen.
Absolut. Also Schuldgefühle definitiv.
Ja, ich hatte echt große Schuldgefühle.
Ja.
Und meine Eltern, die haben das, Also ich, bei mir war das jetzt nicht so dramatisch und so drastisch wie bei dir, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, hätte das jetzt, musste das jetzt sein, dass ich den so viel Schmerz zufüge? Man fühlt den ja Schmerz zu.
Natürlich.
Klar.
Natürlich.
Okay, das ist das erste Mal, dass ich mir das überlege, dass ich oder mich daran erinnere, dass ich das auch hatte. Krass.
Man möchte seinen Eltern nicht wehtun,
klar,
in der Hinsicht.
Nee.
Aber der Schmerz, der die ganze Zeit, man sich selber
noch
zugefügt,
größer.
Der ist noch größer.
Ja.
Und selbst wenn du sagst, Vielfaches bei mir oder sonst irgendwas, ich vergleiche sowas überhaupt nicht, weil jeder steckt so in seiner Situation fest.
Stimmt.
Und hat sein eigenes Päckchen zu tragen und seine eigene Konstellation, die einen so klein drückt und klein macht, dass man irgendwann einfach schreien und explodieren will.
Ja.
Egal, welche Hintergründe man hat.
Ja.
Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ja, ich hatte auch Schuldgefühl. Also, definitiv.
Ja, hatte ich.
Und davon muss man anfangen, sich zu befreien, peu à peu, wirklich. Das geht nicht von heute auf morgen. Mm-mm. Das ist auch bis heute wahrscheinlich bei uns beiden nicht 100% weg.
Nein, glaube ich auch nicht.
Wird es auch wahrscheinlich vielleicht nie 100% sein, aber es wird weniger.
Mm-hmm.
Es wird leichter, es wird wirklich fühlbar leichter. Und es war die richtige Entscheidung, definitiv.
Es war auch eine richtige Entscheidung, dich heute hier in diesen Podcast einzuladen, denn du hast großartige Sachen gesagt und ich habe das Gefühl, du hast mich heute ein bisschen therapiert. Ich fühle mich richtig beschwingt und leicht und ich finde es sehr beeindruckend, was du durchgemacht hast und wie du heute dazu stehst, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man aus so einer negativen Reaktion dann plötzlich eine positive zieht und sagt, ey, ich werde das jetzt in die Welt rufen und auch alle motivieren, dass sie das zu tun haben oder dass sie das tun sollten. So. Insofern vielen Dank, dass du heute Abend, oh mein Gott, ich habe ein bisschen Coronavirus heute, dass du heute hier warst und erzählt hast. Dürfen die Hörerinnen und Hörer dich kontaktieren?
Natürlich, sehr gerne.
Wenn ihr Cendresa kontaktieren wollt.
Das war ganz schön sexy.
I know. Dann tut das bitte und zwar unter dem Instagram-Namen. Oh, jetzt habe ich meinen Flugmodus hier an. Moment, ich komme dazu. Moment. So. Das ist QEN_DR. Und mein Gott, ich mach's nochmal, ne?
Ja,
ich komme nochmal rein.
Ja.
Das ist QEN_DREES. Cendres, meine ich doch. Richtig.
Ja, ist richtig.
Also nochmal, QEN_DREES. Schreib die Dame gerne an. Sie hat, glaube ich, also du hast gutes, also ich glaube, du hast auch die Möglichkeit, Leute irgendwie ein bisschen zu beruhigen.
Ich hoffe.
Und den Mut zu machen. Also insofern, geht auf das Profil, checkt es aus und checkt gerne auch Busenfreundin_Podcast aus Instagram und www.busen-freundin.de. Vielen Dank für die heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.